Ich wünsche Ihnen und euch allen einen guten Morgen und vor allem auch heute noch ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Zum heutigen Abendmahlsgottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag herzlich willkommen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das Bibelwort, unter dem die Weihnachtsfeiertage stehen, steht in Johannes 1, Vers 14 und dort heißt es: Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Noch ein paar Abkündigungen. Die heutige Kollekte ist bestimmt für unsere eigene Gemeinde. Falls jemand noch was geben möchte für Brot für die Welt, ist auch möglich. Ich denke, es müssten noch überall, auch von diesem Brot für die Welt, Tütchen noch welche ausliegen. Wer noch was für Brot für die Welt geben möchte, legt sein Geld da rein und tut das Tütchen einfach normal mit in die Kollektenkörbchen. Dann wissen wir Bescheid, wofür das Geld dann da ist. Die nächsten Gottesdienste sind zunächst mal übermorgen am 28. Dezember. Zunächst um 9.15 Uhr hier auf der Neukirch. Und dann um 10.45 Uhr in Rabenscheid, die werden beide von mir gehalten. Und dann an Silvester um 17 Uhr in Rabenscheid mit anschließendem Umtrunk. Der Gottesdienst wird von Iris Kühmichel gehalten. Und jetzt singen wir als erstes gemeinsames Lied, Lied Nummer 45, Herbei, o ihr Gläubigen, alle vier Strophen.
Thank you.
Wir sprechen als Eingangspsalm im Wechsel Verse aus Psalm 96 im Gesangbuch Nummer 738 unter der Überschrift Singet dem Herrn alle Welt. Singet dem Herrn ein neues Lied. Singet dem Herrn alle Welt.
Singet dem Herrn und lobet seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil.
Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern.
Bietet an den Herrn in heiligen Schmuck, es fürchtet ihn alle Welt.
Sagt unter den Heiden, der Herr ist König. Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Er richtet die Völker recht.
Der Himmel freut sich und die Erde sei fröhlich, das Meer brausete und was darin ist.
Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Es sollen jauchzen alle Bäume im Walde.
Vor dem Herrn, der kommt zu richten, das Erdreich.
Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Kommt, lasst uns anbeten. Wir bekennen. Herr Jesus Christus, mit deinem Kommen hat unsere Nacht ein Ende. Denn du bringst ein gewaltiges Licht in unsere Welt, das uns leuchten will und an dem wir uns orientieren können und sollen. Doch oft bleiben wir lieber im Dunkeln, statt uns deinem Licht auszusetzen, weil es uns manchmal auch unheimlich ist und uns Angst macht. Darum vergib uns, wenn wir uns deinem Licht entziehen wollen und lass uns erkennen, wie sehr wir dein Licht und deine Nähe brauchen. Herr, erbarme dich. So spricht Jesus, unser Herr. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Darum lob singet dem Herrn. Kommt, erhebet seinen Namen. Wir beten. Ewiger, dreieiniger und oft auch geheimnisvoller Gott. Alle Himmel können dich nicht fassen. Aber du selbst kommst zu uns auf die Erde, als kleines Kind in einem Stall. Du suchst uns Menschen und teilst unsere Kleinheit und Ohnmacht. Und eben dadurch machst du uns groß. Wir danken dir für deine Nähe und bitten dich, hilf uns, dass wir dich, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen liegen, alle Zeit suchen und auch wirklich finden. deine Liebe erkennen und annehmen und sie dann sogleich auch weitergeben an andere, die sie genauso brauchen wie wir.
Ich lese uns die Schriftlesung aus Matthäus 1, Vers 18 bis 25 aus der Hoffnung für alle. Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Noch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen. Das bedeutet, der Herr rettet. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seine Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte, und heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes. Josef gab ihm den Namen Jesu. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Lassen Sie uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen gemeinsam das Lied Nummer 49, der Heiland ist geboren, alle vier Strophen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Unser heutiger Predigttext ist, um ehrlich zu sein, eigentlich der Predigttext von gestern. Aber da mir ihr das sagte, sie hätte gestern eine Liedpredigt vorbereitet, kann ich mit gutem Gewissen nochmal heute den Predigttext von gestern nehmen. Und der steht im Titusbrief im Kapitel 3. In den Versen 4 bis 7. Und dort schreibt der Apostel Paulus Folgendes. Als erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig. Nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden Erben seien, nach der Hoffnung auf ewiges Leben. Herr, unser Gott, segne du unser Reden und unser Hören. Schenke uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Liebe Gemeinde, das ist eigentlich schon ein recht seltsamer Text, der uns da heute vorgesetzt wird. Denn wie ein typischer Weihnachtstext klingt er nicht gerade. Nach dem ersten Hören oder Lesen des Textes wird uns wahrscheinlich sogar gar nicht viel davon in Erinnerung geblieben sein. Und nach dem zweiten Hören oder Lesen haben wir dann vielleicht den Eindruck, dass er eigentlich genauso gut wie zu Weihnachten auch zu Karfreitag oder zu Pfingsten passen könnte. Ja, eigentlich, so könnte man, nachdem wir den Text eine Weile auf uns haben wirken lassen, sagen, ist in diesen vier Versen aufs Allerkürzeste zusammengefasst, was es mit Jesu Geburt, Jesu Tod und Auferstehung sowie seiner Himmelfahrt und der Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten eigentlich auf sich hat. Ja, das ganze göttliche Heilsgeschehen, das sich ja untrennbar mit der Person Jesu verbindet, begegnet uns hier eigentlich in aller Kürze und in einem einzigen Satz auf den Punkt gebracht. Paulus will hier seinen Mitarbeiter Titus noch mal in aller Kürze an das erinnern, um was es im Evangelium von Jesus Christus eigentlich geht. Nämlich letztlich um unsere Rettung und Erlösung. Gott hat uns errettet durch Jesus. Das ist die zentrale christliche Botschaft, an die sowohl Titus als auch wir hier nochmal in aller Kürze erinnert werden und die Titus folglich auch sowohl in seiner Gemeinde als auch darüber hinaus den Menschen so weitergeben soll. Womit aber hat diese Rettungstat Gottes begonnen? Eben damit, dass Gott Mensch wurde, dass er als ein kleines, unbeholfenes Kind zur Welt kam, damals in einem einfachen, schäbigen Stall in Bethlehem. Und eben damit sind wir dann auch bei Weihnachten. Und genau das macht unseren heutigen Text dann auch zu einem Weihnachtstext. Alle paar Jahre erleben wir ja am Himmel mal eine besondere Erscheinung, wenn nämlich ein Komet sich der Erde nähert. Uns einige Tage und vor allem auch Nächte, wo wir ihn sehen können, begleitet und regelrecht in seinen Bann zieht. Dann die Erde passiert und sich anschließend wieder mehr und mehr entfernt und schließlich wieder ganz aus unserem Blickfeld verschwindet. Eine Erscheinung, die dann keineswegs nur versierte Hobbyastronomen fasziniert, sondern vermutlich mehr oder weniger alle. die diesen Komet sehen. Eine Erscheinung am Himmel, wie wir sie nur selten erleben. Und von einer sogenannten Erscheinung spricht ja auch Paulus in unserem heutigen Text im Blick auf das Kommen Jesu. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands. So beginnt er unseren Text. Da machte er uns selig. Ich denke, in gewisser Weise lässt sich das Kommen Jesu durchaus mit einem solchen Kometen vergleichen, der in gewissen Abständen mal an der Erde vorbeizieht. Und deswegen ist es ja auch kein Wunder und durchaus naheliegend, dass Jesu Geburt damals auch von einer hell leuchtenden Sternkonstellation begleitet wurde, die wir heute den Stern von Bethlehem nennen. Im Kommen Jesu, damals im Stall von Bethlehem, erscheint uns die, wie es Paulus formuliert, die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes auch wie so eine Art Komet, so könnte man sagen. Denn was unsichtbar eigentlich schon ewig da war, wird auf einmal sichtbar und kommt uns ganz nah. Gott bleibt nicht zurückgezogen in fernen und verborgenen Welten, sondern er erscheint uns in der Person des Jesus von Nazareth. Ein Komet, den wir einige Tage lang sehen können, der entfernt sich nach und nach wieder. Und am Nachthimmel ist dann alles wieder genauso wie vorher. Die Erscheinung ist dann vorbei. Und nichts an der Ordnung dieser Welt hat sich durch diesen Kometen eigentlich wirklich verändert. Im Blick auf das Kommen Jesu könnte man manchmal meinen, hier sei es genauso. Jesus hat vor 2000 Jahren eine Zeit lang auf der Erde gelebt und hat dabei viele Menschen in seinen Bann gezogen. Doch seit seiner Himmelfahrt scheint er den meisten genauso fern zu sein wie ein vorübergezogener Komet. Und nichts scheint sich durch ihn wirklich geändert zu haben. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, schreibt Paulus. Nein, als das geschah, kam Jesus keineswegs wie ein Komet, der dann schnell wieder verschwindet. Auch nicht wie ein hoher Politiker, der bei einer schlimmen Katastrophe in seinem Land mal schnell mit einem Hubschrauber im Krisengebiet vorbeischaut und dann genauso schnell wieder weg ist. Nein, Jesus kam in das Krisengebiet Erde, um auf Gedeih und Verderb hier zu bleiben und bei uns zu sein. Und zwar keineswegs nur bis zu seiner Himmelfahrt, sondern seit Pfingsten und der Sendung des Heiligen Geistes für immer. Zumindest sofern wir ihm in unserem Leben auch tatsächlich den nötigen Raum geben. An Weihnachten tut Gott uns kund, dass und wie sehr er uns liebt, dass er es gut mit uns meint und dass er alles für unsere Rettung getan hat bzw. noch tut. Für viele Menschen in unserer Zeit mag das eher seltsam klingen. Denn wozu brauche ich Rettung? So fragen sich viele. Ich fühle mich doch gar nicht bedroht oder gar verloren. Und Rettung vor der Strafe Gottes? Ja, die brauche ich doch sicher erst recht nicht. Wenn es ihn denn tatsächlich gibt, so wird er schon zufrieden sein mit mir, so denken die meisten. Denn immerhin bemühe ich mich doch eigentlich immer redlich, ein halbwegs guter und anständiger Mensch zu sein. Nur, warum ist es dann für Paulus bloß so wichtig zu betonen, dass Gott uns errettet hat? Nun, unmittelbar vor unserem Predigttext gibt er im Titusbrief Beobachtungen weiter, die er sowohl an sich selbst als auch an anderen gemacht hat. Auch wir waren einst blind für Gott, so schreibt er da, und gehorchten seinen Ordnungen nicht. Wir haben uns verirrt, lebten nur mit bösen Gedanken und Neid gegenüber dem Nächsten, ernteten Abneigung und lehnten selber andere ab. Wir Menschen, so sagt Paulus hier sinngemäß, und das sagt er auch sonst in seinen Briefen überall, sind also von Natur aus eigentlich blind für Gott. Man könnte sagen, wir leben ähnlich wie wilde Tiere, die in einem Zoo geboren wurden. Sie kennen nicht die wirkliche Freiheit, sondern nur die Grenzen ihres Geheges. Es müsste daher erst jemand von außen kommen, ihr Gehege öffnen und sie in die wirkliche Freiheit entlassen. Und genau das hat ja gewissermaßen auch Jesus für uns getan. Er hat uns in die Freiheit geführt, in die Freiheit von unserer Schuld, in die wunderbare und herrliche Freiheit der Kinder Gottes, wie wir es auch oft lesen. Paulus fasst hier aufs Kürzeste zusammen, wie Gott uns errettet hat. Die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes ist erschienen, so schreibt er. Und zwar zunächst mal dadurch, dass der verheißene Retter als kleines Kind im Stall von Bethlehem zur Welt kam. Paulus beginnt hier also mit dem Geschehen von Weihnachten, weist zugleich aber auch schon auf Pfingsten hin, indem er betont, Gott hat den Heiligen Geist reichlich über uns ausgegossen. Damit nennt Paulus also zwei Fixpunkte des göttlichen Heilshandelns, das Kommen Jesu an Weihnachten und das Kommen des Heiligen Geistes an Pfingsten. Und zugleich spricht Paulus auch von dem, was dazwischen liegt, nämlich von Kreuz und Auferstehung. Vom Kreuz, wo Jesus unsere Schuld nicht einfach unter den Teppich gekehrt hat, sondern sie ganz bewusst auf sich genommen hat und sogar mit seinem Leben dafür bezahlt hat. Durch Jesu Auferweckung hat Gott das bestätigt. Und durch die Sendung des Heiligen Geistes gibt er uns Anteil am Leben, Sterben und Auferstehen seines Sohnes. Denn Gott ist ein menschenfreundlicher Gott, der uns von Herzen liebt. Und als seine Kinder sollen und dürfen wir teilhaben an seiner Herrlichkeit und Erben des ewigen Lebens sein. An Weihnachten, da wünschen wir uns ja in der Regel gegenseitig ein frohes Fest. Mal vielleicht eher als bloße Floskel, weil man es halt so sagt, aber oft hoffentlich auch wirklich ernst gemeint und von ganzem Herzen. Und ich hoffe, dass auch Sie alle, dass auch ihr alle ein solches frohes Fest gehabt habt. Auch wenn es bei manchen vielleicht eher eine gedämpfte Freude war. Aber wie auch immer wir dieses Fest verbracht haben, es ist eigentlich nur ein vorläufiges Fest. Nur der Hinweis auf ein noch viel größeres und schöneres Fest. So schön, dass es sich mit menschlichen Worten gar nicht beschreiben lässt, sondern bestenfalls mit Bildern und Vergleichen. Wie zum Beispiel dem Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl, zu dem Gott letztlich ja auch uns immer wieder neu einlädt. Allerdings, und das wird in der Bibel auch immer wieder betont, für dieses Fest brauchen wir auch sowas wie eine Eintrittskarte. In unserem Text spricht Paulus von ihr als dem Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Was meint er damit? Nun, ich denke, man könnte sagen, durch unsere natürliche Geburt treten wir in eine Beziehung zur sichtbaren, irdischen Welt. Durch unsere Wiedergeburt treten wir in eine Beziehung zur unsichtbaren, himmlischen Welt. Zu seiner Geburt hat niemand von uns etwas beigetragen. Und genauso ist es auch mit der Wiedergeburt. Nicht wir selbst erneuern uns, sondern Gott erneuert uns durch seinen Heiligen Geist. Wir müssen es nur zulassen, dass er sein Werk an uns tut und uns dadurch verändert. Gottes Geist erneuert uns also durch die Wiedergeburt unseres Lebens, wenn wir uns tatsächlich auf ihn einlassen und seine Vergebung empfangen. Dadurch macht er uns zwar nicht zu perfekten, fehlerfreien und sündlosen Menschen, wohl aber zu Gottes Kindern, die der Vergebung ihrer Schuld gewiss sein dürfen und ihr Leben in Zeit und Ewigkeit bewusst mit Gott leben. Vielleicht haben vorgestern manche unter uns einen Gutschein oder eine Eintrittskarte zu Weihnachten geschenkt bekommen. Zum Beispiel einen Warengutschein oder einen Schlemmergutschein für ein nettes Lokal. Vielleicht auch eine Eintrittskarte für ein Konzert, einen Kabarettabend oder auch ein Fußballspiel. Die Waren oder das Schlemmermahl gehören damit also schon mir. Ich muss nichts mehr dafür bezahlen. Aber ich muss natürlich noch hingehen und den Gutschein einlösen. Ansonsten nutzt er mir nichts. Und die geschenkte Eintrittskarte, die sichert mir bereits meinen Platz im Konzertsaal oder im Stadion. Aber den Weg dorthin muss ich schon noch selber auf mich nehmen. Ansonsten wird auch diese Karte wertlos und verfällt. An Weihnachten, so könnte man sagen, da schenkt Gott uns durch seine Gnade und Barmherzigkeit seinen Sohn. Gewissermaßen als Eintrittskarte in sein ewiges himmlisches Reich, das schon hier auf Erden anfängt, Gestalt anzunehmen. Denn das Vorspiel zu Gottes großem Endspiel, das läuft bereits mit uns allen hier auf Erden. Und es eröffnet uns die Möglichkeit, durch den Glauben an Jesus und seine Vergebung vor ihm gerecht und selig zu werden, was uns dann zugleich auch die Teilnahme am Endspiel ermöglicht, von dem keiner weiß, wann es beginnt. Gott schenkt uns an Weihnachten mit dem Kommen seines Sohnes sozusagen die Eintrittskarte zu seinem himmlischen, ewigen Friedensreich. Und ich wünsche uns allen, dass wir sie durch den Glauben an diesen Jesus, dessen Geburt wir an Weihnachten feiern, auch wirklich einlösen und nicht verfallen lassen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen von Lied Nummer 41, Jauchzet ihr Himmel, die Strophen 1 bis 4, und zwar nach der Melodie von dem bekannten Lied Lobe den Herrn.
Thank you.
Wir kommen nun zur Feier des Abendmahls. Dazu zunächst noch mal ein paar Worte vorab. Ich denke mal, da der Weihnachtsbaum hier uns nicht ermöglicht, einen großen Kreis zu bilden, werden wir wahrscheinlich das Abendmahl in zwei kleineren Kreisen nachher empfangen. Wie sich die beiden Kreise dann aufteilen, ich denke, das kriegen Sie alleine auf die Reihe. Wenn Sie das Gefühl haben, jetzt sind ungefähr die Hälfte da, dann warten Sie einfach bis zum zweiten Durchgang. Und noch eine andere Sache, die ich, glaube ich, etwas anders mache, als Sie es hier gewohnt sind. Ich habe mir seit Corona angewöhnt, nicht mehr den Leuten selber die Oblate mit der Hand anzufassen und in die Hand zu legen, sondern ich halte seitdem nur noch den Leuten die Schale mit den Hostien hin, mit den Worten Christi Leib für dich gegeben. Und dann nehmen Sie sich bitte einfach selber eine Oblate aus der Schale raus. Und genauso mache ich es auch beim Kelch. Ich gebe Ihnen keinen Kelch in die Hand, sondern ich halte Ihnen das Tablett mit den Kelchen hin, mit den Worten Christi Blut für dich vergossen, und bitte Sie dann selber, sich einen Einzelkelch vom Tablett zu nehmen. Und auch vor einem zweiten Hintergrund, weil ich gemerkt habe, wenn ich mit einer Hand das Tablett in den Einzelkelchen balancieren müsste, um die andere Hand frei zu haben, um Ihnen den Kelch zu geben, das würde in jedem zweiten Fall in einer Katastrophe enden bei mir. Deswegen ist es schon sicherer, ich habe mit zwei Händen das Tablett in der Hand und Sie nehmen sich selbst einen Einzelkelch vom Tablett runter. Ich glaube, es ist kein großer Unterschied. Deswegen wissen Sie Bescheid. Bedienen Sie sich einfach dann selbst an der Oblate und an den Einzelkelchen. Jesus Christus spricht: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Er lädt uns heute als Gäste an seinen Tisch. Wir hören sein Wort. Wir empfangen Brot und Wein bzw. Traubensaft und vertrauen darauf, dass er selbst mitten unter uns ist. In seinem Namen sind wir versammelt. Und wie Gott zu jedem von uns einmal in der Taufe gesagt hat: Du bist mein, du sollst leben. So sagt Christus im Abendmahl zu jedem von uns: Ich bin dein. In meinem Tod findest du das Leben. Darum nimm Brot und Traubensaft. Sie sind für dich und für die Menschen neben dir. Wie das Brot geteilt wird, so will auch die Liebe Christi geteilt werden. Wer sie für sich behalten will, der verliert sie. Wer sie aber weiterschenkt, wird daran reich. Und wie das Brot aus vielen Körnern von den Feldern zusammengetragen wurde und eins wurde, so sollen auch wir eins werden. In der Liebe, in der Hoffnung, in der Geduld und in der Freude. Wir beten. Herr, unser Gott, wir loben dich im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Ihn hast du der Welt zum Heil gesandt, damit wir durch seinen Tod Vergebung der Sünden haben und durch seine Auferstehung das ewige Leben. Er schenkt uns im Abendmahl seine Gemeinschaft und lässt uns deine lebendige Gegenwart erfahren. Dafür danken wir dir von Herzen. Und gemeinsam beten wir weiter mit den Worten, die uns Jesus selber gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir singen von Lied Nummer 229, Kommt mit Gaben und Lobgesang, Zunächst die Strophen 1 und 2. Wir hören auf die Einsetzungsworte zum Abendmahl. Jesus Christus, unser Herr, in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach es und gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch, dankte, gab ihnen den und sprach: Nehmt hin und trinkt. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Wir singen von dem angefangenen Lied 229 noch die dritte Strophe. Erheben uns zum Gebet. Ewiger Gott, in deinem Sohn Jesus Christus, dessen Geburt wir an Weihnachten feiern, kommst du uns unendlich nah. In ihm wendest du dich der Erde und uns allen voller Liebe und Barmherzigkeit zu und wirst wie einer von uns. Du nimmst uns an, reichst uns die Hand zur Versöhnung und lässt dein Reich der Liebe unter uns aufleuchten und wachsen. In Demut bitten wir dich für alle Menschen, die schwere Lasten zu tragen haben. Lass dein Licht leuchten denen, die gefangen sind oder verfolgt werden, und genauso auch all denen, in deren Leben es, aus welchen Gründen noch immer, eher dunkel und finster ist. Und nicht zuletzt lass es auch uns selber leuchten, damit wir auf deinen Wegen gehen können. Schenke allen deinen Frieden, die durch Krieg und Terror bedroht sind, ganz besonders in der Ukraine und auch nach wie vor im Nahen Osten, aber auch überall sonst auf der Welt. Tröste alle Kranken und Sterbenden und auch die, die sie pflegen. Sei bei allen, die Trauer tragen, und schenke ihnen deinen Beistand, deinen Trost und deine Kraft. Sei ein guter Hirte denen, die sich in ihrem Leben oder in der Welt verloren haben. Nimm die Menschen an deine Hand, deren Sinne verwirrt sind. Hilf Familien, in denen es Streit gibt, wieder zur Versöhnung zu finden. Lass unsere Umwelt nicht noch weiter zugrunde gehen. Wehre dem verhängnisvollen Raubbau der Natur und lass die Erderwärmung und alle damit zusammenhängenden Umweltkatastrophen endlich gestoppt werden können. Und schenke allen politischen Entscheidungsträgern, die hier letztlich das Sagen haben, die nötige Weisheit und den nötigen Verstand. Und schenke uns allen, als deinen Kindern und Kindern des Lichts, immer wieder neu dein Licht und deine Liebe, damit wir deine Liebe auch weitergeben können an andere und durch dein Licht die Welt um uns herum zumindest ein klein wenig mehr zum Leuchten bringen können. Und alles das, Herr, was uns heute Morgen noch ganz persönlich bewegt und beschäftigt. All das, wofür wir dir danken wollen, und genauso all das, um was wir dich bitten möchten, für uns selbst oder für andere. All das wollen wir dir nun ein jeder für sich in der Stille sagen. Guter Gott, hab Dank, dass du uns hörst und dass unsere Anliegen bei dir letztlich in den besten Händen sind. Amen. Wir singen noch Lied Nummer 54, Hört der Engel, helle Lieder, alle drei Strophen. Schluss wollen wir uns noch unter Gottes Segen stellen. Ich möchte euch heute auch nicht den normalen Segen zusprechen, sondern einen speziellen irischen Weihnachtssegen. Gott lasse dich ein gesegnetes Weihnachtsfest erleben. Gott schenke dir die nötige Ruhe, damit du dich auf Weihnachten und die frohe Botschaft einlassen kannst. Gott nehme dir deine Sorgen und Ängste und schenke dir immer wieder neue Hoffnung. Gott bereite dir einen Raum, den Raum, den du brauchst und an dem du so sein kannst, wie du bist. Gott schenke dir die Fähigkeit zum Staunen über das Wunder der Geburt im Stall von Bethlehem. Gott mache heil, was du zerbrochen hast, und führe dich zur Versöhnung mit sich und mit anderen. Gott gebe dir Entschlossenheit, Fantasie und Mut, damit du auch anderen ein frohes Weihnachtsfest bereiten kannst. Gott bleibe bei dir mit dem Licht der heiligen Nacht, auch wenn eher trübe und dunkle Tage kommen. Gott gebe dir ein empfindsames Herz, das noch über die Botschaft von Weihnachten staunen kann. So segne dich Gott und schenke dir, deiner Familie und aller Welt seinen Frieden. Amen.